Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
In der aktuellen Lage ist es vielleicht ganz schön, dass wir den Feverpitch-Podcast mit zwei guten Nachrichten eröffnen können. Die erste, wir sind jetzt nicht mehr nur auf meinsportpodcast.de und mit den Podcatchern eures Vertrauens abrufbar, sondern jetzt auch auf Sport1 und in der Sport1-App zu finden. Und die zweite gute Nachricht, die ist vor allem für Pit, glaube ich, gut. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen heute. Pit, du hast freie Bahn, hallo.
Guten Morgen, warum ist denn deine Stimme angeschlagen? Muss ich mir Sorgen machen?
Nee, aber ich glaube, ich habe mich bei den Kindern irgendwie so ein bisschen eine Erkältung geholt, aber kein Corona, keine Sorge.
Hat man dann sofort Angst eigentlich? Ich meine, das betrifft ja viele Zuhörer, wenn man das Wort Erkältung hört oder Husten, dann schreckt man ja sofort zusammen. War das bei dir dann auch so?
Man denkt im ersten Moment natürlich dran, ist das jetzt Corona, ist das nicht Corona, da aber bei uns sonst keine Symptome hatte und vor allen Dingen auch, ich möchte jetzt nicht zu viel über das sprechen, was ich jetzt nach oben befördere, aber das ist relativ flüssig, von daher, es ist nicht trocken. Das ist ja schon mal eigentlich ein ganz gutes Zeichen, dass es kein Corona ist.
Also es ist ja auch besser in diesen Tagen besonders vorsichtig zu sein. Es ist ja ein Wunder, dass die Bundesliga weiterspielt. Ja. Wir haben es diese Woche im Fan-Talk gemerkt. Wir hatten eigentlich Kevin Großkreuz zu Gast im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. In der Nacht vorher hat er sich eben auch nicht gut gefühlt. Bisschen Erkältung, bisschen Husten. Und man geht auf Nummer sicher und sagt dann, okay, vielleicht finden wir einen neuen Termin im neuen Jahr, dass du am Fan-Talk zur Champions League teilnimmst. Ja, und das hat er dann auch versprochen. Aber man sollte kein Risiko eingehen. Und umso erstaunlich ist es, die Bundesliga spielt und spielt noch bis kurz vor Weihnachten und dann direkt weiter im neuen Jahr. Also das ist schon ein gewagter Ritt, wenn man gleichzeitig die politische Lage so mitbekommt.
Die Frage ist ja auch, sind die Konzepte in der Bundesliga wirklich so gut, dass das eben auch alles möglich ist und viel besser ist als im, ich sag mal, normalen Leben?
Also wir alle sind ja nun Halbvirologen geworden, allein dadurch, dass wir so oft den Virologen zuhören, kriegt man ja ein bisschen Fortbildung mit. Ich maß mir da jetzt kein Urteil an über ein Hygienekonzept. Es klingt nun für mich rein mit dem Menschenverstand betrachtet sehr vernünftig. Gleichwohl, es gelten da andere Gesetze als im richtigen Leben. Die Fußball-Bundesliga als Wirtschaftsfaktor versucht genauso ums Überleben zu kämpfen wie jede andere Branche auch. Vielleicht hat man ein paar Vorteile in der Bundesliga, weil man auch ein bisschen mehr Geld hat und vielleicht auch als Volksgut sich sieht, dass es irgendwie weitergeht. Aber ein mulmiges Gefühl, glaube ich, bleibt bei allen. Deswegen war ich schon fast froh, diese Woche in der Champions League, dass man wieder sich auf sportliche Dinge konzentrieren kann. 4 deutsche Mannschaften im Achtelfinale der Champions League. Hurra, das hat es wirklich so in dieser Form lange nicht mehr gegeben.
Ganz genau. Alle sind weiter, alle auf ihre Art, aber auf jeden Fall weiter. Ja, von daher eine gute Woche für den deutschen Fußball.
Absolut. Und vor allem alle 4 Mannschaften haben ja Weiterkommen auch ganz unterschiedliche Weise verdient. Die Bayern natürlich marschieren die weiter. Aber RB Leipzig, man vergisst das ja fast, hat zwischenzeitlich mal 0-5 bei Manchester United verloren und gewinnt dann das Rückspiel 3-2. Ja, am Ende war es ein bisschen knapp, die letzten Sekunden, weil Manchester dann noch 2 Tore geschossen hat. Aber mit diesem Engagement, mit diesem Mumm, Fußball zu spielen gegen so eine Premier League-Mannschaft, dazu gehört schon etwas. Also auch verdient weitergekommen. Dann Borussia Dortmund. Man hat schon wieder fast vergessen, was für ein Stolperstart das gewesen ist, wie man reingekommen ist in die Champions League-Saison. Und man hat schon das Schlimmste befürchtet, ob wieder diese Transhusigkeit um sich greift, die man von Borussia Dortmund aus den vergangenen Jahren kennt. Und am Ende souverän Gruppenerster. Alles richtig gemacht, würde ich mal sagen. Ja, und dann Borussia Mönchengladbach, der Höhepunkt, wie ich finde, weil von denen hat man es am wenigsten gerechnet, wenn man in einer Gruppe spielt mit Real Madrid, Inter Mailand und Donetsk. Ja, ja, man hat gezittert, weil man 0-2 verloren hat, aber wie unfair wäre es gewesen, wenn Gladbach ausgeschieden wäre. Zweimal hat man 2-0 geführt zu Beginn der Champions League-Saison, nämlich gegen Real Madrid und Inter Mailand, dann jeweils in der Nachspielzeit den Ausgleich kassiert, unglücklich zu Hause gegen Inter Mailand 2-3 verloren, zwischenzeitlich Donetsk aus dem Stadion Stadion geschossen, 0-6, 0-4, also in Summe 10 Tore geschossen gegen die Mannschaft. Also so jemand hat ja verdient, weiterzukommen als Gruppenzweiter, wunderbar, aber die Freude war riesengroß am Niederrhein.
Das auf jeden Fall, jetzt sagst du, das wäre unverdient gewesen, wenn sie nicht weitergekommen wären, und fügst da die Tore in der Nachspielzeit an. Jetzt muss man aber auch sagen, ein Spiel dauert ja nun mal, ich weiß, in manchen Sendungen müsste ich dafür bezahlen, aber hier braucht keiner bezahlen, dauert jemand 90 Minuten plus X. Und da muss man auch bis zum Ende dann auch den Fokus so halten. Das waren ja jetzt keine geschenkten Tore in dem Sinn, dass da irgendwas
regelt. Absolut richtig. Ich bin da total befangen, weil wenn deutsche Mannschaften international spielen, dann oute ich mich auch gerne dann als Fan des Fußballs. Ja, ich habe ja immer zwei Sichtweisen auf den Fußball. Einmal als Journalist, sehr kritisch und analysierend. Das andere Mal bin ich aber doch Fußballfan. Und natürlich will man, dass die eigenen Mannschaften aus der Bundesliga möglichst weit kommen. Und dann bewertet man, wenn ich jetzt so etwas sage, dass es gehört sich eigentlich nicht, du hast völlig recht mit deiner Kritik, aber gehört sich eigentlich nicht, da ein bisschen enthusiastischer dann vielleicht die Situation zu formulieren, als sie in der Wirklichkeit ist. In der Sache hast du komplett recht.
Ist ja auch völlig richtig. Ich bin ja eigentlich auch Inter Mailand-Sympathisant, aber so wie die aktuell wirklich spielen, da fällt mir die Sympathie dann doch schon recht schwer.
Naja, Tabellenletzter geworden, hätte vorher auch niemand gedacht, ne? In der Gruppe.
Definitiv nicht. Also von daher auch eine negative Überraschung. Aber im Grunde, wenn man Inter in den letzten Wochen gesehen hat, ist es auch dann keine Überraschung mehr gewesen. Also positive Woche für den deutschen Fußball. Es gibt aber jetzt einige, die sagen, na, so positiv war das dann doch nicht alles. Vor allen Dingen die eben ganz genau hingeguckt haben, als der Verteilungsschlüssel der Medieneinnahmen der ersten und zweiten Bundesliga bekannt gegeben wurde. Die Entscheidung darüber fiel ja Anfang der Woche, war mit Spannung erwartet worden. Und ja, einige sind, wie gesagt, enttäuscht. So zum Beispiel Andreas Rettig, der Ex-DFL-Geschäftsführer und Bundesliga-Manager und Ex-St. Pauli-Boss. Der war ja auch schon mal bei dir hier im Feverpitch-Podcast im Interview. Der hat jetzt im Interview mit dem Sportinformationsdienst heftige Kritik an dem Beschluss geübt. Wir hören mal rein.
Die Fraktion weiter so zementieren der aktuellen Besitzstände hat sich durchgesetzt. Das muss man anerkennen. Ja, gratuliere dort. Es gibt nur marginale positive Veränderungen und die sind auch nur in den Jahren 1 und 2 zu finden. Nämlich da ist in Ansätzen ganz zart eine etwas solidarischere Verteilung zu erkennen. Die wird allerdings in den Jahren 3 und 4 bereits wieder einkassiert. Zusammenfassend würde ich nicht von einem Schritt nach vorne sprechen, sondern von einem Schritt zur Seite, wenn man die 4 Jahre in Gänze betrachtet.
Also eine ziemlich kritische Auseinandersetzung mit dem, was da bekannt gegeben wurde, was da erarbeitet wurde. Kann man sagen, die G15 hat über die K14 gesiegt, hat Rummeniges Gipfeltreffen am Ende Erfolg gehabt?
Also diesen Kompromiss führt die DFL-Geschäftsführung herbei. Und die DFL-Geschäftsführung ist abhängig von 36 Clubs, nämlich die der ersten und zweiten Liga. Und in diesem Kompromiss hat man vorher alle Seiten gehört. Und das hat Christian Seifert mit seiner Mannschaft definitiv getan. Man hat ja auch Vertreter im Präsidium aus den Vereinen, die aus ganz unterschiedlichen Motivationen heraus argumentieren. Und am Ende ist es ein Kompromiss. Ich kenne Andreas Rettig jetzt seit langer, langer Zeit und weiß natürlich, dass er eher einem radikalen Lösungsweg gefolgt wäre. Aber es ist keine Zeit für radikale Lösungen oder für Experimente. Es geht darum, die großen und die kleinen Vereine am Leben zu halten. Und deswegen sucht man solche Kompromisse. Es gibt ja insgesamt 4 Säulen. Die erste Säule, über 50%, wird komplett gleich verteilt über alle Vereine, also geteilt zwischen erster und zweiter Liga natürlich. Die zweite Säule, fast genauso groß und knapp über 40%, wird nach Leistung verteilt, nach einem 5-Jahres-Ranking, so wie das auch international passiert. Und da muss man sagen, wird natürlich der FC Bayern immer den größten Batzen kriegen und nicht Arminia Bielefeld. Dann kommt sowas dazu wie Nachwuchs und Öffentlichkeitsinteresse an den Vereinen, kleine Prozentpunkte und ja, in Summe dann auch wieder 10%, aber kann man fast vernachlässigen. So, diese Schere, die man immer zwischen reichen und armen Clubs dann nimmt, die hat sich etwas geschlossen. Bayern München wird nicht mehr das 4-fache vom Schlusslicht bekommen, sondern das 3-fache, wenn alles normal läuft. Und das ist jetzt auch grob gerechnet. Hätte das noch mehr geschlossen werden können? Ja, aber natürlich hat er doch, Andreas Rettig, komplett recht. Aber er muss akzeptieren, dass nicht alles nach seiner Nase läuft und auch er nicht derjenige ist, der bestimmt, sondern das sind Mehrheitsverhältnisse in der Bundesliga. Die Vereine entscheiden darüber, wie das Geld verteilt wird. Und da gibt es eine Mehrheit dafür, es so zu machen, wie es gemacht worden ist. Das mag er dann kritisieren, aber muss aber genauso nach meinem demokratischen Verständnis akzeptieren, dass offenbar mehr Leute eine andere Meinung vertreten. Und so ist es dann halt auch gekommen, dass er sich immer ein Herz für die kleinen Vereine zeigt, ist bekannt. Daraus zieht er ja auch seine Legitimation, so zu argumentieren, wie er argumentiert. Aber die Mannschaften rund um den FC St. Pauli, um diesen Verein mal stellvertretend zu nennen, sind nicht das Maß aller Dinge. Ja, nochmal, hätte ich mir persönlich noch mehr Gerechtigkeit bei der Geldverteilung gewünscht? Ja, natürlich. Aber ich verstehe das Bestreben der Bundesliga, eine Kompromisslösung herbeizuführen. Das ist gelungen und das ist ein Kraftakt. Es hat viele Sitzungen gegeben im Hintergrund, um das sicherzustellen. Und das sollte man irgendwann auch mal akzeptieren.
Aber er hat natürlich noch nachgelegt und auch erklärt, dass das, was da jetzt beschlossen wurde, ja, erstmal hat so als Zuckerstückchen bezeichnet, was dann eben hingeworfen wurde, um erstmal so ein bisschen nach außen hin Ruhe zu tragen. Aber er hat eine große Befürchtung.
Deshalb befürchte ich, dass diese ungleiche Verteilung am Ende zu einer weiteren sich öffnenden Schere führt und gleichzeitig dann auch die Vereine, die diese Lücke ausgleichen wollen, in die Hände von oder Arme von Investoren treiben wird, wenn sie sportlichen Erfolg haben wollen. Weil sie müssen letztlich ja genau dieses Delta, was immer größer wird, in irgendeiner Form ausgleichen. Das ist durch kluges Management oder durch gute Trainerleistungen oder Nachwuchsförderung kaum noch zu schaffen.
Ermalter Schreckgespenst, der böse Investor.
Ja, und? Also dann kommt halt ein Investor. Manche nennen es Sponsor, manche nennen es Investor, jemand, der Geld bringt und es liegt am Verein, in welche gesellschaftsrechtliche Konstellation er sich begibt. Und darüber entscheiden in letzter Konsequenz die Mitglieder. Es wird keine Ausgliederung einer Bundesliga-Profi-Abteilung geben, wenn nicht die Mitglieder zustimmen. Und das kann dann jeder Verein bitte schön noch für sich selbst entscheiden. Dafür brauchen wir keine ideologische Ausrichtung, auch nicht von meinem von mir sehr geschätzten Andreas Rettig, ja, das sollte, ne, da habe ich schon Streitgespräche mit ihm drüber geführt, ja, also immer versöhnlich, also so wie man beim Fußball halt redet, ja, aber das sollte jeder Verein auch mal für sich selbst entscheiden können, welche Lösung es gibt. Da gibt es Vereine, die machen eine AG, manche bleiben lieber ein FV. Ich habe bisher erlebt, dass jede Gesellschaftsform Vor- und Nachteile hat und in der Praxis tatsächlich auch manchmal nach oben und manchmal nach unten geführt hat. Ja, also es kann ja nun niemand sagen, dass der e.V. die einzige Lösung ist, also ein eingetragener Verein zu bleiben, siehe Schalke 04. Und genauso gibt es Vereine, die einen Investor geholt haben und riesige Probleme bekommen haben. Hamburger SV. Es kommt eher darauf an, wie man mit diesem Geld umgeht und welche Managementqualitäten da hat. Na, und da gehört Andreas Rettig jetzt zu denen, die ja noch nicht deutscher Meister geworden sind. Ja, also wenn ich mir dagegen mal Max Eberl angucke, der zwar auch noch nicht Meister geworden ist, aber wie der aus einem Kellerkind der Bundesliga eine Mannschaft geformt hat, die etwas Historisches geleistet hat, nämlich zum ersten Mal in die K.O.-Runde der Champions League eingezogen ist. Ja, das ist ein Manager, der aufzeigt, auch allen anderen Mannschaften, wie man mit bescheidenen Mitteln, und Mönchengladbach ist kein großer Verein, ein großer Traditionsverein, aber kein großer Verein bezogen auf die Umsätze, die man generiert, wie man trotzdem oben zum oberen Drittel dann sich dauerhaft etablieren kann. Und da muss man Mut haben, da muss man auch mal den Mut haben, einen erfolgreichen Trainer wie Dieter Hecking wegzuschicken, weil man sagt, das ist nicht der Fußball, der uns in Zukunft den Erfolg bringt, ne? Und holt dann Marco Rose, einen Bundesliga-Debütanten, der es schafft, diese Mannschaft neu zu erfinden, mehr aus den Spielern zu holen, damit eine bessere Mannschaft zu formen und jetzt in dem Achtelfinale der Champions League steht. Das alles ist das Werk von Max Eberl und da gibt es Vereine, die bessere Voraussetzungen gehabt haben. Ich denke jetzt an Schalke 04 und die haben es nicht geschafft. Und das gehört eben auch mit zum Spiel der Bundesliga dazu, dass Mannschaften, ich erinnere jetzt mal an Eintracht Frankfurt, innerhalb von 10 Jahren zu einem Lieblingskind der deutschen Fans geworden ist. Also ganz großartig. Und andere Vereine eben, ich will nicht sagen verhungert, aber doch zumindest ins Niemandsland der Liga, womöglich sogar in die zweite Liga abgestiegen ist. Manche müssen sich in der zweiten Liga neu erfinden. VfB Stuttgart, hervorragender Fußball, den die jetzt in der Bundesliga zeigen. Aber bis man dahin gekommen ist, gehörten auch zwei Abstiege. Und jetzt sind alle begeistert, was diese Mannschaft leistet. So, das gehört mir zum Spiel der Bundesliga. Da, wo die Kritik gerechtfertigt ist, wir haben keinen echten Titelkampf mehr. Das liegt aber nicht am Geld. Wenn Borussia Dortmund nicht in der Lage ist, zu Hause den 1. FC Köln zu schlagen, Dortmund hat auch mehr Geld als die Kölner und haben es nicht geschafft. Da lassen sie die Punkte liegen, um am Ende vielleicht doch vor den Bayern zu landen, wenn die Bayern nicht über ein 3:3 gegen RB Leipzig hinauskommen. Da muss man eben die Punkte sammeln, um das Ganze spannend zu machen. Ja? Das rette ich dann immer von einem fairen Wettbewerb redet. Klar, aber auch das ist Lobbyarbeit, die er betreibt und als solche muss man die auch bezeichnen.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt. Aber jetzt kommt ja dann mit Leipzig eben auch noch ein Konkurrent dazu, der ja in Fankreisen auch sehr kritisch gesehen wird, wo auch gesagt wird, ja, die sind aber auch letztlich von allem abgehoben, weil die eben dann diesen Sponsor, Namensgeber, was auch immer haben, der ihnen da das Geld dann einfach auch ja, in den Rachen stopft.
Ja, und die Dortmunder schimpfen darüber, dass zum Beispiel das Logo vom Dosenhersteller bestimmt wird. Ja, das sind dieselben Dortmunder, die das auch schon mal getan haben mit der Tabakfirma Samson und hatten auch ihr BVB-Logo entsprechend abgeändert, damit der Sponsor sich wiederfindet. Also das gibt es alles in der Bundesliga. Die Leipziger, ja, die entsprechen nicht diesem Bild eines klassischen Vereins, übrigens auch nicht der VfL Wolfsburg und übrigens auch nicht Bayer Leverkusen, eher schon TSG Hoffenheim, die mit viel Geld damals aus den unteren Ligen nach oben gestrebt sind, ja, aber das sind die modernen Zeiten. Ich verstehe diesen romantischen Ansatz, ich liebe Fußballromantik, ich kenne so viel über die Fußballgeschichte Deutschlands, dass ich natürlich immer Sympathien dafür empfinden werde, aber vielleicht ändern sich die Zeiten, so wie man heute nicht mehr zur Sparkasse geht und auf seinem Sparbuch einzahlt, sondern online alles erledigt. Vielleicht muss man einfach mal akzeptieren, was macht den Fußball auch aus? Ja, dass man die Schönheit des Fußballs sieht, dass man junge Spieler bekommt, die es schaffen, in der Nationalmannschaft zu reüssieren. Und es geht doch nicht darum, das Vereinsleben aufrechtzuerhalten. Wer das will, kann ja zu seinem Dorfverein gehen. Da empfindet man noch viel mehr Vereinsleben. Auf der Tribüne zu stehen, ist ja noch kein Vereinsleben, sondern Vereinsleben heißt innerhalb des Vereins und das machen viele, gerade auf Schalke, wunderbar. Aber wenn man zu sehr darauf beharrt, kann das dazu führen, dass andere an einem vorbeiziehen. Und nur weil man vielleicht selbst nicht die besten Managementqualitäten in seinem Verein vorfindet, heißt es doch nicht, dass andere schlechter arbeiten und wirtschaften sollen, damit der Unterschied nicht so groß wird. Ja? Natürlich kann man das Konstrukt RB Leipzig kritisieren, ist doch gar keine Frage. Aber man muss auch anerkennen, dass die wunderbaren Fußball zeigen und uns erfreuen, wenn wir den Fernseher einschalten oder wenn es dann irgendwann wieder möglich ist, ins Stadion gehen und diesen Kick dann da sehen. Also ich glaube, dass RB Leipzig eine Bereicherung für den Bundesliga-Fußball ist und das hat nichts damit zu tun, wenn so Vereine wie MSV Duisburg, um mal dabei zu bleiben, ehemaliger Bundesligist und Traditionsverein, in der dritten Liga dahin dümpelt. Dafür kann RB Leipzig nun wirklich nichts.
Zumal ja auch viele, die das Konstrukt Leipzig und überhaupt das Geschäftsgebaren im Fußball kritisieren, dann manchmal auch einem Verein anhängen, der ja zumindest als Aktiengesellschaft jetzt auch mit dem normalen Verein nicht sonderlich viel mehr zu tun hat.
Ja, also ich kenne diesen Argumentationsstrang und verstehe auch die Gegenargumente, dass es halt schon einen Unterschied macht, ob du am Ende des Tages von den Mitgliedern bestimmt wirst, die demokratisch abstimmen darüber, was mit dem Verein passiert. Oder ob du quasi eine Handvoll Mitglieder nur hast, die einen Verein übernehmen, ausrüsten, das Ganze als Marketingmaßnahme begreifen und eben nicht als Ursprung des Fußballs in einem Verein. Ja, also diesen Turnvater-Jahn-Ansatz. Also diesen Argumentationsstrang verstehe ich total, auch die Kritik dann daran, ja. Ich habe eine andere Perspektive darauf. Ich gucke darauf, was auf dem Rasen passiert. Und deswegen kann man mal einfach unterschiedlicher Meinung sein. Das heißt aber nicht, dass umgekehrt die anderen Argumente schlecht sind. Ich teile sie halt einfach nur nicht. Und das ist doch völlig okay, wenn man unterschiedliche Meinungen ist. Ich habe halt keine Lust darauf, wenn dann diese Sachdiskussion dann irgendwann ins Persönliche abdriftet. Ja, so wie ich die Andreas Rettichs Argumentation sehr gut nachvollziehen kann, heißt es ja nicht, und das weiß er auch, dass ich sie teile. Und dann kann man ja darüber so reden, dass man abends noch ein Bier miteinander trinken kann. Das ist ja das, was im Fußball langsam verloren geht, dass es so ideologisch aufgeladen ist, dass man nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner, nämlich wir erfreuen uns am schönen Fußball, kommen kann.
Ihr hattet ja auch schon mal hier, wie gesagt, in einem Interview euch auch schon mal auf dem Sender sozusagen im Podcast hier gestritten. Er hat da gesagt, glaube ich, ein Zitat habe ich da im Kopf. Mein lieber Pitt, du bist da sehr einfach gestrickt.
Ja, das kann durchaus sein. Es war, glaube ich, mit meiner Bemerkung, ich möchte einfach schönen Fußball sehen und wie der sich finanziert, ist ehrlich gesagt für mich erst zweitrangig so wichtig. Und er wollte das große Ganze betrachten. Ja, das ist das, was bei Ideologen so, was sie so gemeinsam haben, ja, verstehe ich ja auch komplett. Er sieht das große Ganze, dass man 18 Vereine braucht, die einigermaßen einen Wettbewerb herstellen. Stimmt, kann man ja nicht gegen argumentieren. Gleichwohl war diese Ungerechtigkeit schon immer da. Also selbst der erste FC Köln, als er zum ersten Mal der erste deutsche Meister in der Bundesliga wurde, ja, hatte gewisse Wettbewerbsvorteile in Köln, einem Präsidenten, der sehr innovativ vorgegangen ist, wie er den Verein ausgerichtet hat. Das war manchmal Eintracht Braunschweig, der erste Club mit Werbung auf der Brust, ja, und hat auch viel Kritik eingesteckt, ja. Sich immer wieder neu zu erfinden, einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen, ja, bei der Geldverteilung ist es vielleicht, wie ich finde, aus dem Ruder gelaufen, einfach deswegen, weil Bayern München ja zweimal Geld bekommt. Einmal das meiste aus der Bundesliga, so, das ist schon ein Vorteil. Und dann kommt ja das Champions League-Geld noch obendrauf. Und das führt dazu, dass man sich Spieler wie Manuel Neuer und Robert Lewandowski leisten kann. Und da finde ich schon einen Ansatz zu sagen, das Bundesliga-Geld bitte kleiner machen für Bayern München, weil sie eh einen Vorteil durch die Champions League bekommen. Also wenn man jetzt sagt, die Schere ist noch zu weit auseinander, ja, das kann ich nachvollziehen. Aber Sozialismus im Fußball wollen wir dann auch wieder nicht haben.
Dann hat Rettich noch eins gesagt, ein Zitat von ihm spiele ich noch ein.
Man kann jetzt erkennen, dass aus meiner Sicht hier mehrere Chancen verpasst wurden. Im Übrigen hat sich leider auch der Solidaritätsbegriff verschoben. Früher war der FC Bayern solidarisch mit Bochum und Bielefeld. Heute ist er es mit Manchester United und Juventus Turin.
Da ist ja wieder die Internationalisierung. Und da sagt Rettich auch, nicht nur, dass er die Bayern da kritisiert, sondern er sagt auch, diese Internationalisierung, die geht auch zulasten der Liga. Denn wenn die Spannung in der Liga nicht mehr da ist, wenn da immer nur die gleiche Mannschaft Meister wird, immer nur die gleichen in die Champions League kommen, dann geht auch das Interesse an der Bundesliga weg. Dann werden auch die Medienerlöse irgendwann niedriger und dann schneiden sich letztlich alle ins gleiche Fleisch.
Siehst du das? Wenn die Kids an der PlayStation sich Mannschaften aussuchen, dann suchen sie sich nicht aus VW Wolfsburg gegen den FC St. Pauli. Sondern tatsächlich findet auch schon in den Kinderzimmern, da wo der Fußball ja irgendwann groß wird, eine Internationalisierung statt. Ja? Dann ist die Mannschaft eben Manchester City oder Manchester United und dann darf Bayern München und Borussia Dortmund dürfen gelegentlich damit spielen in diesen Showkämpfen an der PlayStation. Und das ist eine Entwicklung, die kann man ja nun nicht ignorieren. Man kann ja jetzt nicht diktatorisch sagen, so, wir müssen jetzt unbedingt den VfL Bochum stark machen. Wer VfL Bochum Spiel gut findet, kann sich ja da engagieren und so weiter. Aber diese Internationalisierung, die wird nicht diktiert, sondern die entsteht ganz einfach. Und sie entsteht schon vom Kinderzimmer und wird hinausgetragen bis zu den Erwachsenen inzwischen, dass man einfach den schönsten Fußball sehen kann. Und der Fußball von Manchester City ist halt vielleicht schöner als bei anderen Vereinen, die in der Bundesliga eine große Historie haben. Das ist eine Entwicklung, die ist auch noch nicht abgeschlossen. Ich habe auch keine Lösung dafür, um Gottes Willen. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass da eine Lösung verpasst worden ist. Eine Lösung verpasst man jedes Mal, wenn man einen Kompromiss findet, wenn man nicht zu 100% Recht bekommt. Klar, logisch.
Dann gucken wir mal, wie die Diskussion dann in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren noch weitergeht, weil das war natürlich noch nicht das Ende der Fahnenstange. Da wird noch ein bisschen was kommen. Um den Kreis zu schließen, können wir nochmal auf Gladbach eingehen. Also, wir haben sie herausgestellt für ihre tollen Leistungen in der Champions League, in der Bundesliga. Ist es dagegen, ja, wenn wir auf die Tabelle gucken, stand jetzt eher noch so ein bisschen durchwachsen. 10 Spiele, 4 Siege, 4 Unentschieden, 2 Niederlagen. Platz 7 aktuell, 16 Punkte. und viele Spiele vor allen Dingen auch auf der Zielgeraden dann auch noch wieder verloren oder beziehungsweise Punkte abgegeben, gar nicht verloren, sondern Punkte eben liegen gelassen. Hängt das aus deiner Sicht mit der Doppelbelastung und der ja noch nicht so verinnerlichten Doppelbelastung bei Gladbach zusammen?
Naja, also die Doppelbelastung sind die Spieler jetzt schon gewohnt. aber vielleicht lassen einfach mal die Kräfte nach. Oder der Fußball, den man spielt, beinhaltet schon Formschwankungen. Also das erlebt man ja bei manchen Mannschaften. Bayern München schießt vorne wieder Tore. Aber wenn du sehr offensiv bist, weil du sehr hoch attackierst, bist du hinten anfällig und kassierst auch viele Tore. Siehe 3:3 gegen RB Leipzig. Und bei den Gladbachern kann man nicht von einer ausgereiften Mannschaft sprechen, aber man kann davon sprechen, dass diese Mannschaft von Jahr zu Jahr besser wird. Was man der Mannschaft eher wünschen muss, ist, dass sie nicht wieder auseinandergerissen wird, weil die Spieler natürlich, wenn sie so einen Erfolg haben wie den Einzug ins Achtelfinale, dann auch sehr begehrt sind bei anderen Vereinen, wo noch mehr Geld bezahlt wird. Ja. Aber dass man nicht beständig ist, halte ich für ganz normal. Doppelbelastung ist vielleicht ein Grund dafür, dass man einfach Verschleißerscheinungen noch spürt.
Wir wollen die Saison ja jetzt auch noch nicht abschließen, da sind ja noch ein paar Spiele zu spielen. Wir haben ja erst den 10. Spieltag absolviert, der 11. steht an, da müssen die Gladbacher zu Hause gegen Hertha BSC ran. Aber wie siehst du die weitere Entwicklung der Gladbacher jetzt? Was traust du denen jetzt zu in der Bundesliga? Wie schnell schaffen sie es dann auch wieder in die Champions League Plätze? Weil das ist ja mittlerweile, es muss ja mittlerweile dann auch das Ziel sein, also zumindest mal in der Europa League zu sein, jedes Jahr, Jahr für Jahr und sich da dann eben auch zu konsolidieren.
Also ich glaube, auf Gladbach wartet jetzt eine ganz andere Gefahr. Am Montag werden die Gegner im Achtelfinale der Champions League ausgelost. Die Spiele finden Februar, März statt. Und es kann sein, dass diese Spieler, die ja auch alle international aufgestellt und ausgerichtet sind, darauf brennen, sich da zu präsentieren. Und dass man dann vielleicht in der Zwischenzeit die Bundesliga vernachlässigt. Nicht bewusst. Jeder wird sagen, nein, Bundesliga ist das Wichtigste, das ist unser Tagesgeschäft. Ja, klar, das sagen sie alle. Aber in Gedanken ist man dann schon dabei, wenn ich großartig, gegen wen wir da spielen dürfen, da können wir uns zeigen. Und das ist das eine. Das andere ist, Borussia Dortmund hat es ja auch erlebt vor 2 Jahren, dass natürlich die Ansprüche steigen und Ansprüche und Erwartungen bewirken manchmal, dass die Beine gelähmt sind, ja, und dass man vielleicht nicht mehr so locker und unbeschwert spielt, wie man das vorher getan hat. Also das wird jetzt noch spannend sein, wie Gladbach mit der Situation umgeht, dass man Großes im Vereinsleben geleistet hat.
Was erwartest du fürs Wochenende? Die Euphorie aus der Champions League dann ins Spiel gegen Hertha BSC transportiert die Berliner, die ja auch einen kleinen Euphorieschub gekriegt haben, nachdem sie ja den im Moment noch besseren Lokalrivalen, zumindest tabellarisch Union Berlin, ja letzte Woche doch recht deutlich geschlagen haben.
Ja, da sehe ich ein bisschen der Angstgegner der Gladbacher. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Herthaner frischer in das Spiel gehen und Gladbach Tribut zahlen muss für das, was sie leisten mussten. Also ich mag da schon fast keine Prognose. Ich muss aber eine machen, weil ja unser Tippspiel danach verlangt.
So sieht's aus. Wie liegst du denn da eigentlich momentan platziert?
Ich habe mich nach vorne gearbeitet. Hauptsache, ich liege vor Hartwig Töne, unserem Moderator. Das ist ein kleiner Battle zwischen uns. Ich habe ihn in der Champions League schon weit abgehängt. Er erwähnte schon gar nicht mehr im Fan-Talk. Und jetzt in der Bundesliga bin ich dicht dran, sodass ich mal damit rechne, dass ich am Wochenende ihn überhole.
Ist zwar mittlerweile schon fast so ein Running Gag hier bei uns, aber man muss ja drüber sprechen, weil es in der Bundesliga auch diskutiert wird. Schalke, schaffen Sie es denn jetzt gegen Augsburg wenigstens oder zumindest vor Weihnachten nochmal einen Sieg einzufahren? Sie haben ja jetzt kein so megamäßiges Programm mehr, also keine Mannschaften, die jetzt so Übermannschaften wären, sondern alles, was aktuell niedriger als Platz 9 steht, kommt ja jetzt in den nächsten Wochen. Erst Augsburg, dann Freiburg, dann Bielefeld. Also vor Weihnachten könnte da ja noch sogar noch ein bisschen Euphorie entstehen.
Also Euphorie, wenn man ein bisschen zum Atmen kommt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ja auf Schalke. Also gegen wen will man gewinnen, wenn nicht gegen Bielefeld oder jetzt schon am Wochenende gegen Augsburg? Also irgendwann muss man ja mit den Punkten beginnen. Wenn man da jetzt aus den nächsten 3 Spielen 9 Punkte holt, dann glaube ich, kann Schalke den Turnaround packen, weil dann läuft es sich auch leichter. Ja, aber 9 Punkte sollten es jetzt schon sein. Alles drunter wäre eine richtige Enttäuschung.
Sie haben ja vor der Saison einen abgegeben, der jetzt bei Augsburg relativ gut spielt, 4 Tore und eine Vorlage gemacht hat, Daniel Caligiuri. So einer fehlt bei Schalke, weil der genau das verkörperte, was man ja bei Schalke jetzt versucht einzuimpfen. Man hatte seine Gründe, warum man ihn abgegeben hat, ablösefrei, aber gerade so die Mentalität, die würde jetzt ganz gut tun.
Ja, das sagt man so einfach, ne? Aber Caligiuri war auch dabei, als man letztes Jahr schon in den Abstiegskampf geraten ist. Also da war er noch Stammspieler. Also man hat da manchmal keine Erklärung dafür, warum ein Spieler den Verein verlässt, im neuen Umfeld größere und bessere Leistung bringt. Das ist bei Caligiuri definitiv der Fall. Aber jetzt an einem Spieler das abhängig zu machen, weiß ich nicht. Es fehlen einfach die richtig großen Verstärkungen in der Truppe von Schalke 04, aber das haben wir ja schon mehrfach hier thematisiert. Und das hat mit der finanziellen Situation von Schalke zu tun. Man versucht da sein Bestes auf Schalke und vielleicht ist manchmal das Beste nicht gut genug.
Was wird noch ein Thema am Wochenende sein, was dich dann vor allen Dingen vor den Fernseher zieht?
Also der Doppelpass hat einen großen Gast am Sonntag, nämlich Freddy Bobic von Eintracht Frankfurt und der wird mal erklären, wie man so als Mannschaft von Eintracht Frankfurt die Sache mit der Geldverteilung und den Ambitionen im Umfeld der ganz großen Clubs dann so sieht.
Sonntag 11 Uhr, solltet ihr dann einschalten, 2,5 Stunden?
2,5 Stunden.
Und dann euch die Zeit für den Doppelpass nehmen. Ab Montag dann wieder 6.10 Uhr natürlich den Feverpitch Newsletter lesen, wenn ihr ihn abonniert habt unter newsletter.pitgottschalk.de. Und dann nächsten Donnerstag sind wir dann auch mit dem Podcast schon wieder da. Nicht mehr nur auf meinsportpodcast.de oder mit dem Podcatcher eurer Wahl zu hören, sondern mittlerweile ja auch in der Sport1-Welt angekommen. Dort könnt ihr ihn auch ganz bequem dann mit der Sport1-App hören. Ja, macht das reichlich, gebt uns Feedback und dann freuen wir uns auf die nächste Woche. Danke dir, Pit.
Ciao, ciao, Malte.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.